Heute ist Montag, der 5. August 2024. Willkommen zur 74. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi.
Hi Alex. So, bevor ich dich frage, wer du bist und was du machst, ganz kurz der Hinweis. Bei mir hört man im Hintergrund, wenn ich spreche, wahrscheinlich diverse Geräusche. Ich sitze hier auf einer Insel mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Deswegen habe ich mich auf die Terrasse gesetzt und nicht das im Raum vollzogen, weil selbst mit Klimaanlage ist das ein bisschen schwierig. Aber jetzt zu dir. Wer bist du und was machst du?
Hi, ich bin Lecturer, sprich Dozent für europäische Studien, europäische und deutsche Studien beim King's College London, und meine Forschungsbereiche sind zur Hälfte Diasporen und zur Hälfte die Grenzpolitik und die Militarisierung der EU-Grenzen.
Und wir werden uns heute mal wieder über Russland unterhalten, aber auch über den Westen, denn unser beider Interesse hat dieser Gefangenenaustausch, den Russland mit dem Westen vollzogen hat, geweckt. Insgesamt wurden da 24 Individuen geswappt, sag ich jetzt ja. Sehr salopp. Gefangenenaustausch, da fangen schon meine Fragen an, ne? Also Putin hat Geiseln genommen, er hat Menschen unter falschem Vorwand gefangen genommen, hat die eingebucht, mit hohen Haftstrafen belegt oder die in Aussicht stehen gehabt. Und im Westen hat man sehr klare Verbrecher halt gehabt, die von den Gerichten auf rechtsstaatlichem Fundament und mit Beweisen versehen verurteilt worden sind. Deswegen, wenn wir jetzt über die Sache sprechen, wäre Gefangenenaustausch überhaupt das richtige Wort?
Naja, es ist ein Geiseltausch. Ich meine, von russischer Sicht ist es ein sehr interessanter Konzept. Ich meine, wie werden diese unterschiedlichen Gefangenengruppen verstanden? Weil es gibt ja unterschiedliche Kategorien. Es gab unter den ausgetauschten Menschen, die nach Westen abgeschickt wurden, gab es Journalisten, westliche Journalisten, russische Dissidenten, ein westlicher Paul Whelan-Typ, der sich einfach in eine unmögliche Situation reingeraten ist, weil er irgendwie Consulting-Arbeiten machen wollte. Den Feld nicht genau verstanden. Es gab unterschiedliche Fälle, aber das waren keine Spionagefälle in der Hinsicht. Das waren, soweit es möglich zu sehen ist, einfach entweder oppositionelle politische Arbeit, Analysearbeit, leichte Fehler von einem Individuum und Journalisten. Aus der Sicht, das ist durchaus ein Muster, das man sieht, auch mit anderen Staaten, die autoritär regiert werden und durchaus...
Iran hat das quasi erfunden.
Ich finde es auch sehr interessant, dass China das nicht macht. Die Chinesen machen das nicht. Die Chinesen, obwohl es ein autoritäres Regime ist, sind viel, viel vor... Ja, Jein ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Die sind dabei viel, viel vorsichtiger.
Lass mich da ganz kurz reingehen. Zu China ist, glaube ich, zu sagen, und das habe ich jetzt von Diplomaten in letzter Zeit öfter doch mal gehört, dass die privat gar nicht mehr nach China gehen, weil es eben eine gewisse Gefahr besteht, dass sie dann für eine Zeit lang festgesetzt werden.
Ja.
Nicht ganz, ne? Also auch bei CEOs ist das ein Riesenthema, also bei Vorständen, Unternehmensführern. Die haben auch immer wieder das Problem gehabt, dass sie für eine Zeit lang in China festgesetzt worden sind. Es ist so ein bisschen unkalkulierbar geworden ist. Was du dann auch in China hast, die gehen ganz anders vor. Geht jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie unterschiedlich Staaten da vorgehen. Deswegen machen wir die Runde. Was wir in China gesehen haben, die gehen vor allen Dingen auf eigene Staatsbürger los, ne? Also wenn du als Unternehmen oder als Botschaft dort Angestellte hast, dann sind das diese sogenannten Ortskräfte, ne? Die kennt man in Deutschland meistens aus Afghanistan, weil die wollen nach Deutschland. Da hat man sich dann mal damit beschäftigt und das wollte man nicht haben. Aber jede Botschaft hat ja sowas. Und jedes Unternehmen, das dann aus Deutschland nach China geht, hat dort auch Ortskräfte. Dann werden die festgesetzt. Und wenn es dann so um Branchen geht wie Consulting und Anwälte, und ähnliches, ja, oder Accounting, Wirtschaftsprüfer, da gibt es immer wieder Vorgänge, wo Menschen, die dann eine klar chinesische Staatsbürgerschaft haben, aber für ein westliches Unternehmen oder eine westliche Entität arbeiten, dass die einfach verschwinden. Da weiß man dann eine Weile nicht, wo sie ist. Dann kommt irgendwann später raus, wurden eingebuchtet mit diversen Vorwürfen und dann geht es eine Weile hin und her. Und man weiß im Grunde nicht, wie das endet. Also das ist die Struktur.
Ich glaube, im chinesischen Fall haben sie es wirklich auf großen Maßen einmal versucht in den letzten Jahren. Das ging um diese Huawei-Tochter des Huawei-Gründers. Und es gab zwei kanadische Analysten. Und das hat denen, was ich sagen wollte, das hat denen so viele Schwierigkeiten gemacht, dass sie wieder zurück auf diese Option von Ortskräfte oder Druckausübung gegangen sind, weil die Chinesen immer noch sehr verflochten sind mit globalen Handelswegen und globalen Finanzströmen. Das heißt, was ich damit sagen wollte, die Regeln sind anders. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Russen, in welche Richtung die Russen entwickeln. Ist es eher so eine Richtung, wo die Chinesen durchaus hin und wieder diese Geiselnahmen, es ist eine Geiselnahme, durchführen, aber dann versuchen, dann etwas direkt rauszuhandeln, wo es durchaus auch Druckmöglichkeiten gab, um die Chinesen unter Druck zu setzen, um irgendwie gewisse Regeln einzuhalten bei diesen Fragen? Oder ist es eher diesen iranischen Fall, wo das einfach zur Grundlage des Systems von Anfang an gehörte. Die Iraner, glaube ich, ist eher ein vergleichbares Fall, wo es viel, viel systematischer ist und viel direkter, weil das iranische Regime wirklich seit die Geiselnahme der amerikanischen Botschaft in fast 1980, glaube ich, ganz am Anfang der Islamischen Revolution, seit der Geiselnahme der amerikanischen Botschaft immer wieder so gehandelt hat. Durch den ganzen 80er Jahren, es gab die ganzen Geiselnahmen in Libanon durch Hezbollah, was natürlich ein Proxy, ich meine, Partner, es wurde von den iranischen Revolutionären Garden aufgebaut. Diese systematische Geiselnahme von unterschiedlichen westlichen Figuren. Manchmal sind das Diplomaten, manchmal sind das auch Spione, Intelligence Operatives gewesen, meistens aber Journalisten, Mitglieder der iranischen Diaspora in den letzten 20 Jahren, NGO-Leute, Civil Society-Leute, Analysten, Akademiker, immer, es ist einfach ein dauerndes Zyklus. Wenn immer ein iranischer oder ein Hezbollah-Kämpfer oder Mörder oder Spion oder jemand, der solche Sanctions-Busting gemacht hat, gefangen genommen worden ist von einem westlichen Staat, dann kann man immer wirklich auf der Uhr gucken und sagen, es wird irgendein westlicher Figur aus dieser Gesellschaft dann gefangen und genommen, als Geisel gehalten, um die Leute zurückzukriegen. Wie gesagt, bei den chinesischen Kampf passiert das hin und wieder, wie bei diesem kanadischen Fall, aber es ist vielmehr, ich will jetzt nicht das chinesische Regime nicht weißschreiben, aber es ist...
Nein, es ist systemisch was anderes.
Ja, es ist vorsichtiger. Und die versuchen, irgendwelche vage geschriebene Regeln einzuhalten. Und ich glaube, bei dem russischen Fall war es eher in den ersten Jahren des Putin-Regimes eher, sagen wir so, ein chinesisches Modell, wo die das hin und wieder machen und vorsichtig machen und dann durchaus das alles versuchen, irgendwie etwas Direktes zu kriegen. Aber es hatte, glaube ich, weniger eine systematische Natur. Aber in den letzten Jahren, seit Brittany Griner, es gab mehrere solche Fälle, wo Menschen wirklich Geisel genommen wurden, Sportler, andere westliche Figuren, die ausgetauscht wurden vor ein paar Jahren. Das war eine Basketballspielerin zum Beispiel. Und dass dies jetzt wirklich viel, viel eher zur systematisch zum Herrschaftsinstrumentarium oder diplomatisches Instrumentarium des russischen Regimes gehört. Und es ist wichtig, glaube ich, das festzuhalten, dass es weniger ein chinesisches Hin und Wieder und vorsichtig und eher ein systematisches iranisches Modell ist, weil es gibt jetzt eine Debatte unter vielen Kollegen. Ist dieser Austauschzeichen eine neue Verhandlungsmöglichkeit mit dem Putin-Regime? Vielleicht ein Weg zu einem langsamen Prozess der Wiederannäherung oder der Deeskalation, an dem man vielleicht eventuell Verhandlungen über die Entwicklung der Ukraine koppeln kann und. Und ich finde,
Nein.
Das ist sehr, sehr optimistisch. Es ist nämlich sehr, sehr, wie jedes Mal, wenn diese Austauschprozesse, diese Geiselaustausche passieren mit dem iranischen Regime, hat man genau dasselbe. Das sind irgendwelche Iran-Analysten, die sagen, guck mal, es gab einen Austausch, gab ein erfolgreiches Verhandlungsprozess. Jetzt ist das ein Zeichen, dass sich es zu einer Deeskalation und vielleicht ein mögliches allgemeines Verhandlungsprozess zwischen Iran und dem Westen kommen kann. Und das passiert nie, weil am Ende ist es immer noch derselbe Zyklus.
Warum passiert es nicht? Weil im Grunde kann man das ja auch sehr marktwirtschaftlich betrachten. Ja? Es gibt ja eine Geiselökonomie, die jetzt da dahinter steht. Und in dem Moment, wo die wissen, sie können mit ihren Geiseln immer wieder etwas freipressen, und bei Iran ist es ja sehr offensichtlich oftmals Geld. Da geht es nicht um Personen, sondern da geht es darum, dass eingefrorene Gelder aus den Sanktionen herausgelöst werden und Richtung Iran wandern. Da haben die halt gelernt, das funktioniert, weil Geld tut der anderen Seite nicht so weh. Es tut ihr aber weh, dass immer wieder dieses Thema, also politisch weh, immer wieder dieses Thema der festgenommenen und als Geisel genommenen Personen aufploppt in der Gesellschaft. Und so hat man halt einen Weg gefunden, diese Gelder da freizupressen. Und ich glaube, Putin hat das gesehen und hat daraus gelernt. Und vor allen Dingen wollte er eine sehr bestimmte Person, wo man ja immer noch so ein bisschen rätselt, warum er eigentlich diese Person möchte. Das ist der Tiergartenmörder Krassikow. Man weiß nicht genau, was diese Beziehung zwischen ihm und Putin ist, was ich auch sehr interessant finde, weil normalerweise ist das immer sehr gut ausgeleuchtet. Hier hat man aber viele Fragezeichen. Er hat das jetzt explizit für diesen Fall genutzt. Vorher gab es so kleine Sachen, aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass es davon mehr geben wird. Und die Frage, die ich da eher hätte, ist es denn jetzt nicht so, dass man jedem Ausländer in Russland sagen muss, außer vielleicht Iranern, solange die gut miteinander können, Leute, geht nicht nach Russland, sondern wer nach Russland geht, ist auf sich allein gestellt dort.
Ich meine, es ist oft sehr, sehr schwer. Ich meine, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel in der russischen Diaspora oder russischen Migranten, die zum Beispiel, man hat einen kranken Elternteil oder Verwandtschaft oder man hat eine Investition, die man loslösen kann. Und es werden immer Menschen geben, die sich da auch in diesem Kontext in eine Risikosituation reingeraten. Und es wird auch immer noch das Risiko geben, dass gewisse westliche Journalisten, das heißt Berufsrisiko, betrachten und sagen, ich gehe ja sowieso. Oder zum Beispiel, ich meine, jemand, den ich sehr, sehr bewundere, der Steve Rosenberg von der BBC zum Beispiel, der seit 2013 30 Jahre da ist und ist einer der besten Journalisten, westlichen Journalisten in Russland. Und das ist jemand, der ein Leben auch da aufgebaut hat und eine Karriere, aber auch immer noch ein sehr dazu fähig war, kritischen Journalisten muss zu machen. Wie kann ich den Steve Rosenberg sagen, jetzt hau mal ab, geh mal weg, das ist sehr, sehr schwierig. Aber da muss man schon fragen, wenn jemand diese Entscheidung trifft, jetzt darüber zu gehen. Ich glaube, da ist jetzt die große Frage, ob jetzt westliche Regierungen wirklich sagen müssen, einfach eine Warnung und einfach offener warnen müssen. Und es ist auch, ob das jetzt wichtig ist, ob wir wirklich unsere diplomatische Präsenz in Russland wirklich auf das Mindeste schrauben können, was durchaus auch die Möglichkeit gibt, weitere russische Diplomaten aus der EU rauszuschicken. Einfach die Warnungen müssen jetzt los. Ich meine, es gibt immer natürlich Vorstellungen, ich meine zum Beispiel Liz Zurkow, eine wunderbare Forscherin, die nach Irak gegangen ist und jetzt als Geisel gehalten wird von Iran verbundene irakische Milizen. Es gibt immer Menschen, die wegen ihrer Forschungsdrang irgendwie ein Risiko einnehmen werden und dieser Risiko geht dann schief. Aber ich glaube, darauf müssen sich wenn EU-Staaten, USA, UK einfach viel offener sagen, das ist jetzt ein Risiko, darauf müsst ihr euch vorbereiten, da kann man mindestens diese Risiken wirklich aufs Minimum unterschrauben. Weil wenn man jetzt dann sagt, immer wieder die Illusionen, es gibt einen moderaten Flügel, es gibt immer diese Suche nach diesem moderaten Flügel. Das sieht man ja zum Beispiel bei der Wahl des iranischen Präsidenten jetzt gerade in Iran. Es gibt immer dieselben Leute, die sagen, ach ja, das ist der moderate Flügel und dann das ist ein Zeichen der Hoffnung und dann immer wieder passiert dasselbe. Da muss man
seit
irgendwann
Jahrzehnten, ja,
reden wir das Gleiche. Ich denke, es war mit Khatami schon legitim. Ja, mit 97, 2003, 2004, da konnte man schon sagen, da gab es einen dann später abgewürter Liberalisierungsprozess.
Ja, aber du kannst auch nicht seitdem immer das Gleiche erzählen.
Genau. Danach muss man schon lernen und sagen, das geht nicht weiter. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, ich sah das schon auch bei den Interviews der freigelassenen russischen Oppositionellen selber. Es ist auch etwas bei vielen russischen Liberalen, diese Hoffnung, dass irgendwann mal gibt es eine moderate Kraft. Und mit der Kraft muss man irgendwie in Kontakt bleiben, mit denen verhandeln. Und dann ist alles wieder gut und dann sind alle wieder Freunde und irgendwie, was auch sehr nervig ist aus ukrainischer Sicht, die Ukraine wird dann gelöst irgendwie und das war's dann auch. Ich glaube, das ist eine Illusion und das ist eine Illusion, die auch gefährlich ist für Leute, die dann nach Russland gehen.
Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen Substanz ranbringen, insofern als es gab ein Interview mit den russischen Oppositionellen, die freigelassen worden sind. Man muss ja dazu sagen, der Deal wurde von Deutschland verhandelt. Olaf Scholz hatte dann einen Empfang genommen und hat dann so irgendwie, also er hat sich wenig direkt geäußert, aber man lässt ja dann immer so indirekt über andere nochmal was verlauten und so aus der Ecke kam dann, dass ihn das auch ganz tief berührt hätte mit den russischen Oppositionellen. Er hat damals auch Nawalny ja kennengelernt und das war so der Grund, warum er dann da auch sein Ja gegeben hat den beiden, also auch so als unter Männern, ne, quasi, und dann hat er auch zu seinem Ja gestanden, nachdem Putin Nawalny, naja, Fragezeichen, vermutlich hat umbringen lassen. Oder zumindest es zugelassen hat, dass ein Umfeld entsteht, in dem Nawalny umgebracht werden konnte durch Misshandlungen und Ähnliches. Wo man dann auch schon wieder die Frage stellen muss, kann man denn unter solchen Umständen so einen Deal noch machen? Ja. Jedenfalls diese Oppositionellen, die dann freigelassen worden sind, das waren dann, glaube ich, drei an der Zahl, die haben sich da hingesetzt und haben dann quasi eine Pressekonferenz gegeben, wo sie keine große Kritik an Russland, am Krieg in der Ukraine und Ähnliches gemacht haben, sondern sie haben gesagt, naja, man muss jetzt aber auch mal aufhören mit den Sanktionen gegenüber Russland. Man muss ja auch an die Menschen denken und so weiter und so fort. Und das fand ich schon ziemlich schräg, Alex.
Das war schräg und es war auch aus deren Sicht sehr politisch kurzsichtig. Aber aus der Migrantenpsychologie und aus der politischen Taktik der russischen Liberalen, das sind eigentlich übrigens, das wird nicht so offen gesagt, aber es sind auch bei vielen russischen Liberalen in der Opposition, die jetzt im Westen Exil gefunden haben, die Putin genuin hassen. Es gibt zwei neuralgische Punkte, wo man sehr, sehr kritisch und sehr vorsichtig mit denen umgehen muss. Und das ist gerade aus ukrainischer Sicht, aber durchaus auch aus osteuropäischer EU-Sicht, wie auch, glaube ich, aus den Interessen Deutschlands, Italiens, Frankreichs und Großbritanniens und Spaniens. Und es ist erstens die Krim. Ne, es gibt ein Gefühl auch unter den liberalsten Russen, dass die Krim irgendwie von Russland gestohlen ist, was natürlich ein Mythos ist. Weil es gab ja auch natürlich auch die Krim-Tataren. Ne, das ist auch eine ethnische Gruppe, die oft da von beiden Seiten vergessen wird.
Also die finden, dass die Krim zu Russland gehört. Ne? Die Annexion ist in Ordnung.
Es gab vor 2014, und das muss man auch immer in Rechnung stellen, eine gewisse Ambivalenz in der Krim-Bevölkerung selber gegenüber Kiew und Moskau. das Gefühl, dass man immer gerne Ferienort war, aber von beiden Seiten nie richtig ordentlich behandelt wurde. So eine Autonomiestreben, die man in den frühesten erste Woche oder zweite Woche dieses versuchte, Russlands die Krim zu übernehmen, durchaus nach oben gekommen ist und dann wieder abgewürgt wurde. Das darf man auch nicht feststellen, dass auch unter den russischen und ukrainischen Sprachen Teilen der Bevölkerung durchaus eine Ambivalenz gegenüber beide Hauptstädte oft zu finden war. Und das ist diese Mythos des Krims, das Krim selber territorial und ganz unterschiedlich hier. Ich meine, es ist erst russisch gewesen, Teil des russischen Imperiums seit 1790. Ne? Das ist, da gibt es lauter fragwürdige, ne, oh, 1770er vielleicht, ja, aber so fragwürdige Mythen, aber die durchaus von nicht nur bei der Krim, aber bei anderen Fragen von vielen russischen Liberalen geteilt werden. Zum Beispiel, es gibt durchaus ein sehr langer Narrativ, die besondere Beziehung der zwischen Ukrainer und Russen, die man auch sah in 2014, wo die russischen Liberalen dachten, die Ukrainer sind faktisch der erste Schritt der russischen Revolution. Und es gab viele russische Liberale, die durchaus erschrocken waren, als es durchaus in einem Maidan in 2014 und dann später als ein Ausdruck des ukrainischen nationalen Mythos geführt wurde, von der anarchistischen Linke bis durch zur radikalen Rechte, durch allen ideologischen Teilen des ukrainischen Spektrums. Und das gab viele russische Liberalen, die damit nicht wirklich fertig wurden, dass die Ukraine ein anderes Land ist. Das ist vergleichbar wie an britischen Liberalen mit des 20. Jahrhunderts, die immer noch nicht fertig wurden mit der Idee, dass Irland ein unabhängiger Staat ist. Und okay, diese Ideen schwirren darum. Das heißt, es gibt eben diesen imperialen Mythos Russlands, ist nicht nur eine Frage der Rechten. Es ist etwas durchaus, das man bei vielen Liberalen, wie auch Menschen, die sehr mutig auch Widerstand geben und Putin-Regime leisten werden. Und die Idee, dass man plötzlich diese ganzen Ideen verschwinden werden, was zu einem demokratischen Russland kommt, ist problematisch. Das ist das strategische Problem. Das taktische Problem bei der russischen Opposition ist, man muss sich vorstellen, viele von den russischen Oppositionellen hoffen auf den Sturz des Putin-Regimes, aber die wollen auch Macht ausüben, nachdem er stürzt. Und die müssen, das ist ja, ich meine, das ist vielleicht ein schräger Vergleich, aber es ist vergleichbar an interne Exilanten, so Menschen, die innerhalb Deutschlands während der Nazi-Zeit interne Exil, wo sie nichts wirklich fast im Hausarrest standen, wie Adenauer, oder im externen Exil waren, wie Ollenhauer und andere. Ja, das sind Menschen, die Politik ausüben wollten in Deutschland, aber mit einer Bevölkerung zu tun hatten, als sie zurückkamen 1945, die zum größten Teil die Ziele des Nazi-Regimes geteilt haben und zum größten Teil auch durchaus eine Täterrolle gespielt haben innerhalb des Kriegs. Und es ist natürlich sehr, sehr, wie geht man mit einer solchen Bevölkerung um, sich zu politisch intern zu legitimieren und Unterstützung zu finden? Das heißt, es ist für mich nicht überraschend, wenn jemand wie Karamurza oder Yashin, die durchaus Ambitionen haben, eine politische Rolle zu spielen an den post-putinischen Zeitalter, plötzlich ganz vage und mulmig werden, wenn es um die Fragen die Verantwortung des russischen Staates gegenüber der Ukraine und die ukrainischen Kriegsziele. Ne, weil die haben durchaus vor Augen, es gibt viele Menschen, die in Russland durchaus einen Regimewechsel haben möchten, aber auch immer noch diesen nationalen und imperialen Mythen immer noch hinterherlaufen. Zum Teil laufen die russischen Liberalen diesen Mythen hinterher. Das heißt, jemand wie Karamurza und Yashin wird die Interessen der Ukraine als nachrangig sehen. Auch die Interessen der Europäer übrigens, der EU als nachrangig sehen, im Vergleich zu das, was sie als nötig sehen, um die Macht zu erhalten und zu übernehmen und zu unterhalten in Russland. Man vergisst immer wieder bei solchen Regimewechseln, oft sind Menschen, die man immer als liberal und als Dissidenten sah, plötzlich nehmen sie ganz andere ideologische Positionen oder machen ganz interessante oder dubiose Allianzen, weil plötzlich die ganze Machtsituation fluktuiert und neue Möglichkeiten entstehen. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig mit diesen russischen Liberalen und Oppositionellen umgehen, weil die natürlich eine eigene Zielsetzung haben, die nicht die Ziele Kiews sind notwendigerweise oder die Ziele Berlins oder Brüssels. Und das heißt nicht, dass man sie nicht unterstützt oder dass man sie nicht auch zum Teil aus Demokraten sind. Aber man muss realistisch sein über eine Situation, wo die nicht notwendigerweise die strategischen Ziele oder auch politische Kultur der EU-Europäer, der Briten oder Ukrainer teilt. Und zum Beispiel die Ukrainer sind viel transatlantischer. Und das ist ja im Vergleich zur Ukraine ist sehr, sehr prägend. Ne? Die Ukrainer wollen in der EU, die wollen in NATO und damit gibt es ein gewisses Regelwerk, an dem die Ukrainer sich binden wollen, weil sie wissen, that's the rules of the game. So, das muss man eben tun, um EU-Europäer zu werden, NATO-Europäer zu werden. Bei den russischen Liberalen und Oppositionellen gibt es diese Perspektive nicht. Diese Perspektive ist auch nicht angeboten worden übrigens, um Anreize zu schaffen. Und in der Hinsicht werden die dann auch natürlich eine andere politische Kultur und andere strategische Traditionen nachverfolgen, auch wenn sie Demokraten sind.
Woher kommt denn im Westen diese Verklärung von diesen Dissidenten? Also gerade bei Scholz, gut, da kann man immer noch sagen, das ist genau das, was man ihm zutraut. Aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie dafür zu verstehen, warum nicht gesehen wird, was da ideologisch drinsteckt. Und das ist ja auch etwas, was seitens der Ukraine schon seit sehr langer Zeit kritisiert wird, seit 2022 auch ernster genommen wird. Aber trotzdem haben wir dann immer wieder diese gleichen Verhaltensmuster. Wir kommen da scheinbar gar nicht raus. Also ich glaube, es ist ja legitim zu sagen, okay, wir holen da jemanden aus humanitären Gründen raus. Ja, ich bin da nicht mit einverstanden, gerade da nicht. Also wenn es um deutsche Staatsbürger geht, kann man ja immer noch sagen, okay, das ist auch im Interesse des eigenen Landes. So diese humanitären Geschichten bei Geiseldiplomatie finde ich ganz schwierig. Da muss man ja auch auf Checks and Balances achten und welche Folge das hat. Ja, auch für die verbleibenden Oppositionellen im Land, weil die werden jetzt auch alle zu Geiseln, kann man sagen.
Ja.
Ja, und dann gibt es ja auch noch Leute, die explizit nach Russland zurückgegangen sind, eigenbestimmt. Und man dann fragen muss, naja, okay, also wir geben denen das Asyl und die reisen dann zurück und dann sollen wir sie wieder raushauen und dann Putin wieder einen Sieg gönnen und ihm was geben. Weil das ist ja im Grunde das, was da mit drinsteckt.
Es gibt auch durchaus Unterschiede, gerade Kategorien unter diesen Oppositionellen. Zum Beispiel, ich fand das viel weniger schwierig, dass jemand wie Orlov, der bei Memorial mitorganisiert haben, rausgebracht haben, oder auch russische Journalisten oder die für westliche Organisationen gearbeitet haben. Ich glaube, da gibt es durchaus eine NGO-Pflicht. Aber bei sehr offenen politischen Figuren, ich finde es auch nicht undenkbar, ich verstehe, warum die deutsche Regierung so gehandelt hat. Das sind prominente Dissidenten und dass die haben, ich glaube, die Berlin hat da im Hinterkopf, dass sie Menschen am Leben erhalten wollen. Ich meine, weil das, was zu Nawalny passiert hat, sie erschrocken. Die wollen durchaus die Möglichkeiten für einen anderen Russland. Das Problem ist, dieses andere Russland, das nach Putin kommen soll, wird oft gerade in Berlin, aber auch, glaube ich, schon in Washington, London. Es ist nicht nur ein deutsches Problem. Oder die Italiener sind natürlich, finde ich, sehr, sehr, sehr hilfreich, zynischer, aber das ist eine andere politische Kultur. Das wird auch zum Teil, das wird sehr verklärt. Ne? Diese Idee, dass man Leute da rausholen und das sind Demokraten wie wir, weil sie irgendwie dasselbe Wertekanon teilen sollen, dass diese Menschen dann rauskommen werden und wir werden sie retten und die sind womöglich die Zukunft eine zukünftige russische Regierung der nationalen Einheit, die Russland zurück zum Common European Home, zum gemeinsamen europäischen Haus zurückbringen werden. Einfach so. Und da sind zwei Denkfehler ein. Erstens das, was wir beide schon vorher genannt haben. Man muss ganz genau, auch wenn man diese Leute raushaut und auch wenn das ein legitimer Versuch ist, Menschen am Leben zu halten, die durchaus Einfluss ausüben sollen, ob Karamurza oder Yashin und solche Figuren unter Nawalny in 4, 5, 6, 7, 8 Jahren denselben Einfluss ausüben werden, wie sie vielleicht vor 10 Jahren getan haben in der russischen politischen Szene, das kann man bezweifeln, aber okay. Ich meine, wenn das die Strategie Berlins und Brüssels und Washingtons und Londons ist, Paris ist, dass man diese Menschen ein Leben erhält, also dass sie eine politische Perspektive eines anderen Russlands schaffen, okay, das ist vielleicht verständlich. Aber erstens, die Kritikpunkt 1, was wir beide vorhin nannten, die kommen aus einer anderen politischen Kultur und man muss ganz genau anschauen, was für politische Ziele haben die, was für ein Russland wollen sie aufbauen, ist das überhaupt ideologisch oder praktisch realistisch, diese Möglichkeit eines neuen Russlands aufzubauen, wo geht das hin? Und ich meine, dann kommt eben das zweite Problem und dass wir auch keinen Anreiz schaffen. Diese Idee, dass wir ein paar Exilanten hegen und dann kehren sie nach Russland zurück, nachdem ein Regime zusammengebrochen ist. Und dann spielen sie eine große Rolle im neuen russischen Staat, um diesen Staat nach unserem europäischen EU-Modell zu reformieren. Das ist alles schön und gut, aber wenn wir dann keine Anreize schaffen, und da haben die Exilanten zum Teil recht, aber ich finde nicht bei der Ukraine-Frage, wenn wir kein Angebot machen und sagen, okay, wenn ihr dies und das tut, um eine rechtsstaatliche Form zu kriegen, dann kann Russland, wenn es auch seine Verantwortung gegenüber Ukraine, das muss man die EU und die Ukraine und die Briten und alle anderen immer betonen, ihre Verantwortung gegenüber die Ukraine und gewisse Basic Ground Rules des EU-Systems respektieren, dann könnt ihr durchaus eine Integrationsperspektive, welche auch immer sie auch sein kann, kriegen. Ist diese Idee, dass man einfach nur ein paar Individuen schickt und die werden Russland besser machen, ist, finde ich, sehr höchst dubios. Ja? Aber es ist auch Grundlage dieses Tausches. Ne? Ein paar gute Menschen werden nach Russland zurückkehren und dieses Russland, das die gerade die SPD immer haben wollte, ist da. Und es ist eine Verklärung Russlands, es ist eine Verklärung der Rolle dieser Exilanten und es ist eine nicht ganz genau anschauen. Und das hatten wir auch schon vor 1990. Darf man auch nicht vergessen. Es gab eine ganze Reihe an Dissidenten und Exilanten, die ins Westen geflohen sind und in solche Organisationen wie Radio Free Europe und Radio Liberty oder auch Direktor für CIA oder für NGOs oder für lauter internationalen westlichen Institutionen gearbeitet haben, zwischen 1945 und 1990, die waren antikommunistisch. Und damit wurden als Dissidenten, die man unterstützen musste, gesehen und geholfen. Und was auch zum Teil auch oft legitim war aus grundlegender Menschenrechtsgründe. Aber viele von diesen exilanten Dissidenten, die antikommunistisch waren, waren auch ultrarechte Nationalisten. Auch Faschisten. oder hatten auch als Liberale sehr imperiale Wesen.
Ja, das ist ja die Saat, mit der wir jetzt heute zu kämpfen haben, ne?
Ja, Solzhenitsyn. Genau, Solzhenitsyn zum Beispiel.
Dem war die Ukraine immer russisch.
Oder eine ganze Reihe von Leuten, die an ultranationalistische russische Organisationen waren, aber durchaus bei Radio Free Europe und anderen Institutionen gearbeitet haben. Und dann kehren sie zurück und bringen auch mit sich, auch vor Stütze der Sowjetunion, diese Kontakte fingen schon in den 70er und frühen 80er Jahre an, die bringen mit sich diese russische nationalistische Schriften der antikommunistischen weißen russischen Armeen des russischen Bürgerkriegs der 10er Jahre, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Da gab es diese ganzen russischen nationalistischen Schriften, oft extremst antisemitisch und so weiter, Ivan Iljin und so. Das war durchaus auch ein Problem im ukrainischen Kontext, dass das Teilen der ukrainischen Diaspora, die sehr radikalen nationalistisch waren. Zum Glück gab es andere, ist die ukrainische Diaspora anders strukturiert worden, da gab es sehr viele demokratische Kräfte, das ist eine andere Debatte. Aber da gab es ein Gegengewicht innerhalb der Diaspora, als die zurückkamen in den 70er und 80er Jahren. Aber dieser Gegengewicht war im russischen Kontext schwächer, aus lauter organisatorischen und Gründen der imperialen gegen nicht-imperialen Traditionen. Und viele von diesen ultranationalistischen Ideen kamen von den westlichen Ausland zurück nach Russland durch diese Emigranten, die das alles gehegt haben und die waren alle okay für westlichen Partner, weil sie antikommunistisch waren. Und da muss man eben bei den russischen Emigranten genau anschauen. Was sind für diese Leute? Was sind das für Ideologien? Aus humanitären Gründen vielleicht ist es okay, die rauszuhauen, aber eine Hoffnung zu hegen, dass die automatisch ein besseres Russland schaffen werden, das finde ich gerade, das ist wo die 50% meiner Diaspora-Forschung, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben vor ein paar Jahren, für Ullstein, das finde ich höchst problematisch. Das ist sehr, sehr dubios, wenn man so denkt. Aber das ist ein Denken, das man durchaus bei der Friedrich-Ebert-Stiftung findet. Das sind unsere Freunde, unsere Partner, die Menschen für ein besseres Russland. Und so ein bisschen genauer sich anzuschauen, was die Leute schreiben und sagen über den imperialen, ehemaligen Kolonien des russischen Imperiums, da wird ein bisschen weniger reingeschaut. Und gerade dort musste man anschauen, um zu sehen, was für eine Zukunft diese Menschen eigentlich haben wollen für ihren Russland.
Es ist ja noch nicht mal Russland-spezifisch, dieses Verhalten. Ne? Du hast das ja sehr oft bei, ich will jetzt nicht sagen immer, ne? Aber man hat das wirklich sehr oft beobachten können, dass diverse Leute quasi erhalten worden sind oder auch aufgebaut worden sind und man dann hinterher festgestellt hat, ach so, die machen ja da gar keine Demokratie in dem Staat,
ja?
Sondern die machen da ja jetzt irgendwas anderes. Und eigentlich hätte man es immer wissen können, wenn man halt auch einfach nur liest, was so jemand schreibt. Und das ist halt so das, wo ich nicht mitkomme, weil im Grunde liegt es ja offen. Aber man will es in dem Moment nicht wissen. Also da liegt so mein Problem. Und aus diesem Nicht-Wissen-Wollen entstehen dann halt auch solche Situationen. Ich meine, bei diesem Geiseltausch gegen Gefangenentausch, oder, warte mal, wie nennen wir das denn? Geiseln gegen Straftäter tauschen?
Geiseln gegen Straftäter. Nö, das waren westliche und russische offizielle Geiseln. Die wurden als Geisel genommen und wurden gegenüber russische Straftäter und Spione. Aus putinscher Sicht waren das Kriegsgefangene. Wir fingen den Gespräch an mit diesen Unterschieden. Wir haben sehr lange jetzt über diese westlichen Geiseln. Aus putinscher Sicht ist Krassikow ein Kriegsgefangener. Und das war, ich glaube, das ist auch von den ganzen Leuten missverstanden worden, die ihr sagten, ach, das ist vielleicht ein Zeichen einer neuen Entwicklung. Nee, er glaubt, dass er im Krieg mit dem Westen steht. Und er hat Menschen ausgehauen, die ihren Pflicht auch als Kriminelle und Cyberkriminelle, entweder direkt oder indirekt, für den russischen Staat gemacht haben, indem sie versucht haben, den Westen zu destabilisieren.
Also das war jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gemacht hast, weil ich glaube, das sagen wir viel zu selten oder es wird viel zu selten verstanden, dass egal, was wir darüber denken, was in der Ukraine passiert oder in Russland passiert. Seitens Putin ist völlig klar, dass der sich im Krieg gegen den Westen befindet. Das hat ja eine Konsequenz, wenn der so denkt.
Ja.
Da ist der ja auch bereit, ganz anders zu agieren, als wir, die sagen, naja, wir haben ja damit irgendwie nichts zu tun, wir unterstützen nur die Ukraine.
Und das ist ein grundlegendes Problem, wenn man an diese Emigranten, Diaspora-Gruppen, ich sage nicht alle, ich meine, es gibt viele, viele Menschen, die russischen Oppositionellen und Liberale und Menschen der russischen Linke, Diaspora und Emigranten, die durchaus an eine, sagen wir, vielleicht wirklich an eine Integration Russlands im EU, in der EU-Ordnung sehen. Nicht oft als gleicher Partner, das ist natürlich immer schwierig, weil die EU, man hat auch quasi imperiale Tendenzen, das sieht ein Nachbarstaat nicht als Partner, nicht als gleiche Partner, es sieht sie als Integrationsziele. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil es gibt viele russische Liberale, die EU auf einer Ebene sehen, oft sehr beeinflusst von amerikanischen Medien und oft nicht verstehen, wie EU funktioniert. Das ist ja ein anderes Problem. Aber so im Großen und Ganzen, es gibt ja auch durchaus eine erhebliche Menge von russischen, aber dann muss man eben als deutscher Staat oder als EU-Institution oder als Civil Society Engineer oder als Stiftung ganz genau anschauen, wen suche ich hier als Partner aus unter den russischen Emigranten Oppositionellen? Sind das wirklich Menschen, die unseren Wertekanon teilen und durchaus in einen postimperialen Kontext denken der europäischen Integration, auf in eurasischen Ebene? Oder sind das Menschen, die einfach zwar auf einer Ebene liberal sind, aber immer noch einen gewissen Sendungsbewusstsein, russischen imperialen Sendungsbewusstsein teilen, das auch sehr viel zu finden ist. Und da muss man einfach genau lesen, was sagen die Leute, was ist ihre Einstellung gegen die Ukraine, oft ein Testfeld, oder gegenüber den baltischen Staaten, auch ein sehr, sehr wichtiger Testfeld, oder gegenüber Georgien, das ist auch ein dritter wichtiger Testfeld. Oder wie gehen sie mit der tschetschenischen Frage um? Oder was waren deren Aussagen über Zentralasien, asiatische Emigranten und andere Migranten in Russland. Da gibt es lauter durchaus nutzbare Testmöglichkeiten, um zu sehen, sind das Menschen, mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten sollten oder nicht? Und da sollte man wirklich vorsichtiger umgehen als während des Kalten Krieges. Aber wie gesagt, du hast recht. Das sieht man bei der iranischen Diaspora. Es gab jahrelang diese Versuche, in der US lauter Monarchisten aufzubauen. Kopf in den Händen stellen musste und sagen, guys, for God's sake. Und ich fand im deutschen Kontext, gibt es jetzt natürlich eine viel, viel differenziertere Debatte über türkische Oppositionsgruppen und türkische Bewegungen. Aber diese Differenzierung ist nur dadurch entstanden, indem jetzt in der dritten oder fast vierten Generation wir jetzt innerhalb der deutschen politischen und diplomatischen und akademischen Elite oder parteipolitischen Elite jetzt viele Menschen aus türkischer und kurdischer Diaspora-Herkunft haben. Das Paradox ist, in Deutschland ist diese differenzierte Sicht der Türkei ist nur dadurch entstehen können, indem man eine größere Brandbreite an Menschen von unterschiedlichen ideologischen Richtungen aus der türkischen Diaspora jetzt langsam auch in der deutschen Elite sieht. Und ich glaube, das ist auch bei den Iranern auch langsam womöglich auch so ein Prozess, wo man mehr und mehr Menschen aus diesen Communities hat, die auch unterschiedliche Meinungen unter sich sind, kann ein System dann langsam eher eine differenzierte Sicht des Country of Origin, des Ursprungslandes, des sogenannten Heimatlandes entwickeln. Aber aus unterschiedlichen Gründen gibt es diesen Interface nicht. Es gibt nicht viele Menschen aus der russischen sogenannten Diaspora, die eine ähnliche Rolle spielen in den politischen und wirtschaftlichen Systemen Deutschlands, wie es bei den Deutsch-Türken gibt. Und damit ist diese Romantisierung immer möglich. Die Menschen, die am wenigsten im deutschen System, die Menschen, die am wenigsten die Türkei romantisieren, sind oft deutsch-türkische Kollegen, weil sie sich ihren ganzen Karriere damit aufgefasst haben und einfach ganz offen zu den deutschen Kollegen sagen, das ist ein Mythos. Und daraus entsteht, glaube ich, jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten eine viel, viel produktivere Debatte in Deutschland und auch der EU über Beziehungen mit der Türkei. Aber so eine ähnliche Entwicklung ist einfach nicht in Deutschland entstanden bei den russischen Oppositionellen.
Ich habe mir gestern den Podcast von Ronzheimer angehört, auch so ein bisschen als Vorbereitung auf unsere Sendung hier. Der hatte so einen Gast vom Wall Street Journal, der da irgendwie beim Empfang der Geiseln da in Deutschland dabei war, habe den Namen schon wieder vergessen. Und der Typ hat ein paar Sätze rausgehauen, wo mir wirklich die Ohren geschlackert haben. Der Ronzheimer hat ihn gefragt und er hat dann auch nicht nachgehakt oder dagegen gehalten. Das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil eigentlich müsste das ja eine typische Springer-Position sein, wo man dann dagegen haut. Ob das dann jetzt gut oder richtig war und warum man den Krassikow da freigelassen hat. Ne? Und die Antwort von dem Typ war, der Putin will ja unbedingt diesen Krassikow oder wollte ihn unbedingt haben. Und das ist ja auch ein Problem für Deutschland, weil der Putin will den da ja dann auch. Und da wird er ja dann immer mehr tun, um den dann zu bekommen. Und das Problem muss man dann eben lösen. Und deswegen ist dann der Austausch ja eigentlich auch ganz gut für Deutschland, weil dann ist das Thema vom Tisch und da muss man sich dann keine Sorgen mehr machen. Und das fand ich schon eine sehr bemerkenswerte Aussage, so auch aus, wenn man das aus dem Verständnis eines Staates heraus betrachtet. Also man lässt sich dann quasi von Putin rumschubsen.
Man sieht schwach aus gegenüber Putin. Das ist auch ein Missverständnis zu Putins Psychologie. Ne? Wenn du als schwach gesehen wirst, gerade vom russischen System, dann werden sie einfach weitergehen. Es wird dir immer eine Person geben, sei es in Deutschland, sei es in Italien, sei es anderswo in der EU. Und ich sehe das gesamte EU-Problem mit der UK. Das ist immer natürlich jetzt diese Post-Brexit-Frage, wie positioniert man die UK? Aber gerade bei solchen Fragen
es ist sehr typisch Post-Brexit, dass die UK immer auf Souveränität pocht, aber am Ende immer sehr intensiv mit der EU zusammenarbeitet. Ich sehe EU und UK auf demselben Team bei solchen Fragen. Das ist so eine gemeinsame Frage für die Briten und die EU-Europäer. Es wird immer einen Kasichow geben. Es wird immer jemand geben, dass irgendwelche jemand ermordet oder erschießt oder etwas tut, wo er oder sie verhaftet werden und Putin will sie raushauen. Das ist eine Geiselnehmerlogik. Weil am Ende gibt es einen Punkt, wo man einfach sich fragen muss, lasst man sich so weiter rumschubsen? Mit Kasichow, dass das Problem weggeht, ist einfach so, es ist auch politisch naiv. Ich glaube, für mich, was mich sehr, sehr, ich finde eine psychologische Dynamik. Das ist eine Beobachtung. Ich habe keine Analyse oder keinen Datensatz, dass das can back this up, dass das unterstützen kann. Aber ich glaube, das ist eine Beobachtung für mich. Es gibt viele, viele Menschen, seien es Journalisten, Kollegen, als Akademiker, Analysten, Thinktanker, Politiker, Diplomaten, die ihren ganzen Leben lang, eine ganze Karriere darauf aufgebaut haben, durch eine bessere Beziehung zwischen Russland und den Westen, beziehungsweise EU, Europa, UK, Europa und USA aufzubauen. Und die klammern sich an jede Hoffnung eines möglichen Detents, einer möglichen Deeskalation. Und so, dass Russland und EU, dass wir alle wieder Freunde werden. Und dann ist das so eine klassische Antwort. Ja, der Kasichow ist ein Problem. Wenn der Kasichow als Problem weggemacht wird, dann gibt es wieder ein Pathway, ein Pfad zurück zu einer Deeskalation und besseren Beziehungen zwischen EU, Europäer, UK-Europäer und Russland. Und das ist eine völlige Illusion. Wenn man mit einem Regime zu tun hat, und das ist ja genauso mit den iranischen Revolutionsgarden in Iran. Wieder mal, ich bin nicht gegen Verhandlungen mit Iran oder einen Umgang mit Iran, wo es mögliche, um einen Weg zu finden, vielleicht zur Deskalation zu finden. Aber man muss dann zum Beispiel am iranischen Case Study, muss man dann sagen, aber man muss völlig realistisch sein, wenn man, mit wem man es zu tun hat und was für eine psychologische Einstellung haben, wenn man Gespräche mit diesen Leuten anfängt. Das ist genau dasselbe wie in Russland. Irgendwann kommt es auch schon zu Verhandlungen über diesen Ukraine und andere Konfliktpunkte mit Russland. Aber solange Putin lebt, oder jemand anders aus diesen russischen Geheimdiensttraditionen an der Macht ist, darf man keine Illusionen haben, über mit wem man es da zu tun hat. Und die Idee, dass man mit Kasichow dieses Problem aus der Welt stellt, ist einfach naiv. Und es ist einfach Wunschdenken.
In dem Sinne ist es doch auch völlig kontraproduktiv, was da in den USA gelaufen ist, als die US-Geiseln dann angekommen sind, die da mit großer Fanfare und Ähnlichem zu empfangen und noch eine große Show draus zu machen und dann so ganz pathetisch und so weiter und so fort. Gut, da haben wir Deutsche ja eben ein Problem mit, aber, aber in dem Sinne ist das ja auch ein ziemlich schlechtes Signaling gegenüber Russland.
In meinem kernischen Kontext war es Wahlkampf, ne? Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Es war auch ein Befreiungsschlag für Biden. Weil Biden konnte Handlungsfähigkeit zeigen, ohne übrigens, das ist auch verständlich, es war ein Weg, dass Biden Kompromissbereitschaft und Handlungsfähigkeit zeigen konnte, ohne irgendwelche grundsätzliche Fragen, wenn es um die Ukraine und europäischen Partnern geht, auszuverkaufen. Er konnte dann, da gab es einen symbolischen Geiseltausch, er kann das ganz groß zelebrieren, aber im großen, im strategischen Großen und Ganzen, wenn es um Schutz auf die Ukraine und europäische Partner, wurde nichts abgegeben. Das war für den Easy Hit. Ja, aber ich stimme dir auch zu. Der Nachteil ist natürlich, dass es den Russen signalisiert, dass es ein Riesending ist für westliche Staaten und dass die Staaten immer wieder so erpresst werden können. Und das ist genau dasselbe mit den ganzen Fanfare, die man jedes Mal hat, wenn jemand iranische Geiseln, die die Iraner haben, dann wieder freigepresst werden. Das war in den 80er Jahren, Reagans ganze Mittel-Nahostpolitik wurde oft selbst in Geisel genommen worden von diesen Geiseln, die die Hezbollah und anderen iranischen Partnern in Libanon genommen haben. Die Iraner haben zum Teil auch Mörder in Paris, die Bomben losgelassen haben, 1987 diese Geiselnahmen freigepresst. Obwohl die Franzosen waren immer viel konsequenter und haben auch Killteams gegenüber iranische Targets reingeschickt, um auch selber Druck auszuüben. Das bei den Franzosen geht das in beide Richtungen. Und das ist vielleicht, würde das auch nicht gut heißen, aber da gab es mindestens eine realistische Einstellung, über mit wem man es zu tun hat, mit iranischen Partnern als bei den Amerikanern. Und das heißt, in der Hinsicht, ich glaube, diese Fanfare war unausweichlich, aber ja, ich finde, die Signalwirkung ist problematisch.
Ist es denn politisch möglich, die Geisel nicht frei zu bekommen? Weil, also rein von einer rein technischen Sichtweise, und ich glaube, das ist ja der Punkt, um den wir uns gerade drehen, ist ja das Gegenteil richtig, ne? Wenn da einer Geisel nimmt, lässt man die da sitzen.
Das ist, glaube ich, politisch unrealistisch, gerade wenn es um jemanden geht. Und ich finde es gut, dass der Ivan Gershkovich rausgekommen ist. Aber man muss natürlich erstmal, es gibt zwei Sachen. Es geht um Risikominderung. Ne? Das ist jetzt die Frage zum Beispiel fürs ZDF oder anderen deutschen Rundfunksender. Sind die Risiken es wert, Journalisten noch in Russland zu halten? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Weil es gibt durchaus gute Argumente zu sagen, ja, die Risiken sind es wert, weil wir brauchen immer noch Leute da. Aber es gibt zum Beispiel Staaten, wo die Risiken als zu hoch betrachtet werden. Es gibt keine deutschen Journalisten, wenn ich jetzt mich richtig hinsende, in Nordkorea. Es gibt kaum westliche Journalisten in Nordkorea. Es gibt einen Zeitpunkt, wo das nicht mehr vertretbar ist. Und es ist jetzt die Frage, ist es jetzt immer noch vertretbar, auch aus der Verantwortungsrolle der westlichen Rundfunkcenter, aber ist es jetzt noch vertretbar, dass jetzt, ich glaube, es gibt auch eine österreichische Journalistin, die jetzt langsam Schwierigkeiten kriegt mit den russischen Autoritäten. Da gibt es Signale. Ist es vertretbar für französische, britische, deutsche, italienische und andere Rundfunksender aus der EU und UK, da noch Leute zu schicken? Wie viele Diplomaten brauchen wir in Moskau? Ne, inwieweit müssen wir absolut jegliche Geschäftsreisenkontakte abraten und sagen, wenn ihr irgendwas Geschäftliches verhandeln müsst mit russischen Partnern, macht es in Zypern, ne, oder in Istanbul. Und das einfach zu sagen, dass die Risiken jetzt so hoch sind, inwieweit kappen wir alle restliche Reisemöglichkeiten für westliche Staaten? Es wird immer Leute geben, die dann da reingehen. Aber es ist eine Frage der Risikenminderung. Ich glaube, dass das Problem ist, wenn dann erstmal Leute dann gefangen genommen sind in Russland, dann ist die Situation, die freizupressen, sehr groß. Also ich glaube nicht, dass es eine in der Hinsicht lösbare Situation ist, aber man muss realistischer sein, über was es für eine Situation ist und was für Signalwirkungen daraus kommen. Und auch darüber ein bisschen nachzudenken ist, wo ist der Limit? Es wird immer Leuten, russische Spione oder Saboteure, die wir gefangen nehmen, wenn man die freizuschicken, ist es nicht so ein Riesenproblem, strukturell gesehen. Es wird aber auch hin und wieder russische Akteure geben, wo jemand wie Kassikow, der hat jemanden im Tiergarten erschossen. Das ist in Berlin, ein paar hundert Meter vom Bundestag entfernt. Wo man sich durchaus fragen muss, ist das ein zu hoher Preis? Dann muss man auch selektiv umgehen und sehen, wer da hat. Und ich hoffe, dass der Scholz auch von den Amerikanern einen guten Preis gekriegt hat.
Ja, das ist ja eine große Frage. Er hat auf alle Fälle ein paar Mittelstrecken.
Ja, ne? Aber das fand ich zum Beispiel, wenn ein deutscher Bundeskanzler das tun muss, dann durchaus gibt es auch eine positive Signalwirkung zu sagen, okay, wir lassen den Krasikow frei, aber wir sehen nicht schwach aus, indem wir 100 Tomahawk-Raketen auf Deutschland stationieren. Und so Putin sagt, okay, du hast deinen Guy, aber jetzt habt ihr auch noch mehr amerikanische und europäische Soldaten oder Raketen auf euch gerichtet. Das fand ich zum Beispiel kein dummer Signal. Da gibt es durchaus Mittel und Wege, das auszutarieren.
Also dann haben wir schon mal einen Weg gezeigt, wo die aktuelle Situation vielleicht doch ein bisschen besser aussieht, als sie auf den ersten Blick scheint. Also wo da vielleicht doch ein bisschen cleverer agiert wurde, als wir jetzt ein Großteil der Sendung ja drüber geredet haben. Eine andere Möglichkeit wäre ja, dass man auch in Deutschland mal sagt, okay, also wenn wir so einen Fall haben jetzt nochmal, dann investieren wir aber auch halt mal wesentlich mehr Mittel in die Aufdeckung russischer Spione und nehmen dann halt auch immer mehr fest. Sollte man ja vielleicht ohnehin tun, ne?
Ja, das sollte man ohnehin tun. Es wird oft sehr, sehr, oder und zum Beispiel auch, dass man wirklich die restlichen russischen Diplomaten aufs Minimum in Berlin schrumpfen. Ich meine, wenn wir die Russen auf in eine Situation stellen, wo sie vielleicht nur so 8 oder 9 Leute haben in Berlin, dann ist die legalen Spionagemöglichkeiten sehr dürftig. Da ist, glaube ich, schon sehr viel gemacht worden. Und es gibt diese klassische italienische Lösung, dass man die Leute dann rumsitzen lässt für Jahr und Jahr und dann plötzlich werden 30 verhaftet und sagen die Italiener, oho, jetzt wollen wir was machen. Wie gesagt, es gibt durchaus andere Geheimdienste oder diplomatische Traditionen innerhalb der EU, die zynischer sind und manchmal ein bisschen skrupelloser. Und da gibt es auch in Deutschland immer diese Frage, ja, wollen wir wirklich so aggressiv gegenüber den Russen vorgehen? Weil das natürlich Verhandlungsmöglichkeiten haben. Nee, die Italiener sagen, nee, entweder lassen wir die Leute rumlassen, dann wenn alles okay ist, aber wenn die mal Scheiße bauen, dann alle. Und wham, auf einmal. Und das machen die Franzosen auch so ähnlich. Und ich glaube, da ist durchaus ein aggressiverer Vorgang.
Ich glaube, das verstehen die Russen auch am besten so als Signal. Ne? Das andere Ding wäre natürlich, dass man auch auf so Geheimdienstebene dann in solchen Fällen halt auch einfach mal jemanden hops nimmt und dann sagt, okay, ihr könnt den haben gegen den, dann macht man das halt hintenrum. Aber das ist natürlich undenkbar in Deutschland. Ne?
Aber das ist jetzt die Frage, ist jetzt wirklich internalisiert worden im deutschen System, dass die Russen die westlichen Staaten als Kriegsgegner sehen? Und das ist jetzt auch etwas, was mich immer frustriert hat im deutschen Kontext. Es gab jahrelang vor 2014, das war für mich weniger zentral, habe ich gehört, aber ich dachte, okay, na, viele dachten, dass das, was in 2014 passieren würde, unmöglich war, okay. Und ich war einer von denen. Aber im Nachhinein, wenn ich so blicke, wenn man mit russischen Partnern sprach oder Bekannte oder so, gab es oft diese Angst und diese Misstrauen gegenüber den Deutschen. das durchaus vorhanden, sichtbar war. Und die Deutschen und viele deutsche Kollegen haben sich eine gewisse Russland-Romantik, haben sich da mitreißen lassen und haben wirklich gedacht, dass es diese Versöhnungsrhetorik Realität geworden ist zwischen Russland, Russen und Deutschen. Und das war natürlich auch der Fall, weil für viele Russen und für viele Russen gegenüber Deutschland, auch viele Leute Russen in der Elite. Aber gerade Menschen, die eher konservativ und nationalistischer waren im russischen System, sahen faktisch die Deutschen immer noch, sagen wir so, als Nazis. Es ist für Russland jetzt sehr leicht gewesen, unter Putin die Deutschen wieder als Gegner zu sehen, als Kriegsgegner zu sehen. Aber das ist immer noch nicht internalisiert worden im deutschen System. Das ist immer noch diese Hoffnung, dass wir Deutsche und die Russen besser verstehen und denen besser auskommen und vielleicht wir können dann wieder einen Anknüpfungspunkt finden. Aber nee, sie sehen euch, gerade euch, als Feind.
Naja, weißt du, der Verhandlungserfolg der Deutschen bei dieser Geschichte hier dürfte ja eher das Gefühl befördern, dass man mit den Russen schon besser kann als die USA. Ich meine, nach dem, was man so aus den Verhandlungen herausgehört hat, haben die Deutschen auch wesentlich klüger verhandelt als die USA. Auf der anderen Seite haben sie auch das Glück gehabt, dass Putin das Ganze wohl setteln wollte, bevor es die US-Wahl gibt, weil er halt bei Trump eher größere Sorgen hat. Das ist auch etwas, was gerne übersehen wird, dass quasi alle Länder, die instinktiv eigentlich mit Trump besser zurechtkommen sollten, gerade sehr große Bedenken haben, also auch China zum Beispiel, was eine Trump-Präsidentschaft betrifft, weil es einfach zu erratisch ist, Dinge nicht umgesetzt werden, die man vereinbart und das alles sehr emotional immer ist und man da eben nicht Planungssicherheit hat. Während bei einer Harris hast du halt Planungssicherheit. Ne?
Man weiß, dass es eben schwierig ist.
Genau, aber irgendwie gibt es immer einen Weg. Ja.
Ja.
Genau. Also nur, was ich damit sagen wollte, war, also da hat man da ja eher den Anreiz, dass man jetzt wieder in Deutschland denkt, naja, wir können das doch mit den Russen. Also müssen wir doch, das ist doch alles in Ordnung.
Ja, ich denke, die Deutschen können durchaus mit den Russen. Die Deutschen haben durchaus Leverage-Punkte. Man muss einfach nur, und das ist jetzt die Frage, ich meine, ich spreche über Erfahrungen, Gespräche vor 4, 5 Jahren. Das muss ich auch, ja, das ist sagen. Vielleicht gibt es Menschen jetzt unter Scholz mit den Leuten, mit denen ich hin und wieder jetzt mit Auswärtigem zu tun waren, eben nicht gerade eben den Russland-Fall. Aber ich meine, vielleicht gibt es jetzt Menschen oder Kollegen da, die vielleicht einen realistischen Umgang haben mit der Frage. Aber mein Punkt ist einfach, dass es ist nicht ein Plädoyer gegen Verhandlungen. Es ist nur ein Plädoyer dafür, dass man einfach einen realistischen Umgang hat, mit wem man es da zu tun hat. Diese Idee, dass es eine natürliche deutsch-russische Freundschaft gibt, schlicht und einfach unrealistisch ist, die sehen die Deutschen genauso als Gegner als alle anderen Europäer und damit muss man einfach realistisch umgehen.
Damit wären wir, glaube ich, am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören, www.foreigntimes.de. Da gibt es einen Premium-Service, wo ihr sowas eher hören könnt, wenn ihr es jetzt später gehört habt. Ansonsten, Alex, danke dir fürs Mitmachen und euch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Vielen Dank. Danke, tschüss.